Herr Ebner, was ging Ihnen eigentlich durch den Kopf, als Sie zum ersten Mal von den geplatzten Sondierungen gehört haben?
Alles umsonst und was kommt jetzt?
Das war alles, kurz und knack?
Naja, es war jetzt sozusagen eine kurze, knackige Antwort darauf. Natürlich dachte ich, sind die wahnsinnig? Das darf doch nicht wahr sein. Wir haben so viel uns bemüht, wir haben viel verhandelt, wir haben viel auf den Tisch gelegt und dann schmeißen die einfach hin. Das darf eigentlich nicht sein.
Zuvor waren Sie ja bei den Sondierungen dabei im Agrarbereich. Wie war Ihr Eindruck von diesen 10, 4 Wochen? War da immer eine Kompromissbereitschaft da oder wie würden Sie die Stimmung da beschreiben?
Das war schon unterschiedlich. Also es gab eindeutige Signale, beispielsweise aus den Reihen der Union. Also ich kann jetzt nur vom Agrarbereich reden. Ja, die sagten, Mensch, das wäre doch jetzt gut, wir kriegen was hin. Wir haben uns jetzt all die Jahre so gestritten. Vielleicht haben wir jetzt die Chance, auch wenn wir uns nicht einig sind in den Punkten. Vielleicht haben wir die Chance, uns aber auf ein paar Dinge zu einigen und dann ein paar der Hauptstreitpunkte mal gemeinsam anzugehen und es als eine gemeinsame Aufgabe anpacken. Ich habe das in vielen Gesprächen auch mit Kollegen bei der Union tatsächlich gespürt, dass die gesagt haben, das wäre doch schön, wenn das funktionieren würde. Ja? Das heißt, nicht zwingend, dass wir uns da umarmt hätten, sondern in der Sache wurde da hart gerungen und es ist auch wirklich hart aufeinander getroffen und niemand hat sich was geschenkt. Aber die Bereitschaft, darüber nachzudenken, was ist dem anderen sein Problem und wie können wir gemeinsam da weiterzukommen, die war zumindest bei einigen da.
Unterstellen Sie eigentlich der FDP, dass sie eigentlich nie ernsthaft Jamaika wollte, so wie es auch auf ihrer Homepage zu lesen ist?
Ich kriege den Eindruck überhaupt nicht los. Ich habe das auch schon vor Wochen gesagt, die FDP hat mehr Angst vorm Regieren als vor Neuwahlen, weil ganz viel dessen, wie sich, ja, ich sag mal, ganz einzelne Vertreter der FDP in den Verhandlungen verhalten haben, nicht auf Lösung orientiert war. Da war viel Angst drin, die haben wir gespürt. Wir haben ganz viel Angst bei der FDP gespürt. Angst davor, von Merkel wieder über den Tisch gezogen zu werden. Angst davor, von drei Parteien, die mit einem enormen Wissensvorsprung aus der parlamentarischen Arbeit in die Verhandlungen gegangen sind, sozusagen als viertes Rad, wie auch immer, als Außenseiter hier an den Rand gedrängt zu werden. Diese Angst, die war einfach greifbar und spürbar. Und insoweit, das war das eine. Und das zweite, was sich halt auch immer mehr abgezeichnet hat, so wie sich Lösungen rauskristallisiert hatten, an Punkten, in denen niemand gedacht hätte, dass sich die Grünen da bewegen oder dass sich die CSU da bewegt, so wie sich hier Lösungen rauskristallisiert hatten, hat plötzlich die FDP an der Stelle zugemacht und hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, obwohl sie da viele Themen gar nicht auf dem Zettel hatte. Also ich kriege den Eindruck nicht los, dass dieses Projekt von der Seite nicht wirklich ernsthaft angegangen wurde.
Wie würden Sie jetzt nochmal die Beziehung zwischen den Grünen und der Union oder auch zur CSU beschreiben? Sie haben es vorhin angedeutet. Sind die Parteien jetzt auf Kuschelkurs oder wie muss man das einordnen?
Naja, wir könnten auch so sagen, spätestens seit Montag wären die Sondierungen sowieso Geschichte, wenn wir uns bis jetzt nicht geeinigt hätten oder wenn wir jetzt in Koalitionsverhandlungen wären und der CSU-Agrarminister genauso seinen Glyphosat-Alleingang in Brüssel gemacht hätte, wären unsere Verhandlungen jetzt auch zu Ende. Ja, so hätten wir mit uns nicht umspringen lassen. Ja, also das heißt, von Kuschelkopf kann keine Rede sein, wenn ein Minister der Union in so einem wesentlichen Punkt gegen alle Absprachen, gegen alle, Linien verstößt. Es war an der Stelle für uns immer klar, es wird keine Zustimmung zu Glyphosat geben. Erst recht nicht, wenn wir da gerade mitten am Verhandeln sind. Da darf Deutschland nicht ausscheren und einfach Tatsachen schaffen. Ja, und genau das hat er jetzt aber gemacht in der Phase, in der er gedacht hat, naja, schön, da kann er die SPD über den Tisch ziehen, die Kanzlerin düpieren und nebenbei der Zivilgesellschaft hier auch noch die lange Nase zeigen. Also da ist jetzt auch das Tischtuch zerschnitten und da muss man mal sehen. Also mit Schmidt als Agrarminister, wenn der Mann hier weiter agiert, werden wir es... wird es schwierig sein, hier künftig gemeinsame Linien zu finden.
Mhm. Blicken wir mal auf Baden-Württemberg. Sie haben es vorhin angesprochen, dass man in einigen Punkten mit der Union gab es eine Annäherung. Wie könnte sich das denn jetzt auswirken auf die Landesregierung hier in Baden-Württemberg? Da ist auch grün-schwarz an der Regierung. Gibt es da positive Nebeneffekte von diesen gescheiterten Jamaika-Sondierungen?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich meine, man könnte ja andersrum eigentlich sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Also was hat eigentlich Baden-Württemberg mit seiner Grün-Schwarz-Erfahrung positiv beitragen können für die Sondierungen? Und ich glaube, das war sehr viel. Das war sehr viel, weil es da sozusagen auf der einen Seite Winfried Kretschmann gab in der grünen Sondierungsgruppe und Thomas Strobel, der in Teilen auf der anderen Seite auch mitverhandelt hat, wo sozusagen die grüne Landesregierung da mit drin saß, mit beiden Partnern und sicher positiv hier gewirkt hat im Bemühen, wo man sagt, naja, wir kriegen es in Baden-Württemberg ja auch hin und man muss sich auch nicht immer nur komplett misstrauen, sondern kann auch mal Schritte aufeinander zugehen. Ich glaube, dass das sozusagen in die Richtung von Baden-Württemberg nach Berlin eine ganz gute Auswirkung hatte. Ja, wenn Jamaika geklappt hätte, wenn wir hier wirklich zu einem Ergebnis jetzt gekommen wären, wobei man auch dazu sagen muss, erfolgreiche Sondierungen sind noch nicht gleichzusetzen mit erfolgreichen Koalitionsverhandlungen. Da hätte es noch genug Sprengstoff gegeben. Wir hatten viele Themen in den Sondierungsverhandlungen ja gar nicht aufgerufen, weil wir gesagt haben, wir müssen ja erstmal Hauptknackpunkte und wie auch immer abräumen und dann wird es aber immer noch einiges geben, das dann noch nicht gelöst ist. Wenn Jamaika auf einem guten Weg gewesen wäre, wenn wir das hinbekommen hätten mit guten Lösungen, die auch die Republik weitergebracht hätten, weil, ich sag mal, lange Streitlinien dann endlich mal vielleicht auch hätten beigelegt werden können mit konsensfähigen Kompromissen, in denen auch die ganze Gesellschaft hätte mitgehen können, dann hätte das, sag ich mal, durchaus auch noch mal das gedeihliche Zusammenarbeiten in Baden-Württemberg weiter stabilisieren können. Wie das dann jetzt sich weiterentwickelt mit einer weiteren großen Koalition, das ist natürlich immer eine besondere Belastung für eine Regierung, wenn sie zweigeteilt ist im Hinblick auf ihr Wirken in Berlin. Ja, also Bundesrat und so weiter. Also das heißt, da kommen dann ja immer wieder weitere Konflikte rein. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Ruhe an dieser Front gewünscht, ja.
Warum hat man eigentlich die Sondierungsgespräche in der Vertretung von Baden-Württemberg oder stattfinden lassen? Gibt es da einen speziellen Grund? Sie haben ja gerade die Rolle.
Nee, hat man ja gar nicht. Der größte Teil der Sondierungsgespräche war ja in der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Mhm. Dann, das war ja alles sehr intensiv. die konnten auch nicht Tag und Nacht für uns offen haben. Die müssen auch mal ihr Gebäude putzen, ihre Leute müssen mal schlafen. Die haben ja zum Teil die Nacht durchgearbeitet. Da gibt es Grenzen. Und deshalb ist man dann in diesen harten Verhandlungstagen, in dem sozusagen jede Planung über den Haufen geworfen wurde, ist man halt tageweise dann auch ausgewichen. Also zum Beispiel, jetzt muss ich gerade mal nochmal auf den Kalender gucken, am Freitag, dem 17., waren wir im Konrad-Adenauer-Haus. Ja, und ist dann am Sonntag in der Landesvertretung in Baden-Württemberg gewesen, einfach weil man andere, ich glaube am Samstag waren wir nochmal in der parlamentarischen Gesellschaft, man hat einfach andere Lokalitäten gebraucht, weil die eine nicht ununterbrochen zur Verfügung stand.
Werden Sondierungen und später dann Koalitionsverhandlungen eigentlich nicht überhöht? Sie haben es ja vorhin angesprochen, das Beispiel vom CSU-Landwirtschaftsminister zeigt doch eigentlich, dass Absprachen vielleicht gar nichts zählen, sondern letztendlich die Politik von Individuen gemacht wird.
Ja, Politik wird immer auch von Individuen gemacht und wird von Individuen geprägt, die wir ja schließlich alle sind, als Wählerinnen und Wähler und Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und ja auch Einfluss nehmen können und wollen. Ja, also klar spielt auch immer der Einzelne die Einzelne eine Rolle, auch in den Schlüsselpositionen. Aber in der Koalition gibt es wie im sonstigen wirklichen Leben auch den Spruch Pacta sunt servanda. Wer einen Vertrag eingeht, wer einen Vertrag unterschreibt, der muss ihn auch einhalten. Das ist sozusagen die erste Grundregel. Man einigt sich auf bestimmte Dinge. Das eine tut dem einen weh, das andere dem anderen. Im anderen können alle mit einem Beschluss gut leben. Aber jeder muss da mal über seinen Schatten springen, die Zähne zusammenbeißen und auch mal was vertreten, was ihm eigentlich nicht so richtig passt. Wo er aber weiß, wir haben dafür an anderer Stelle für das Land was Gutes erreicht. Ja, so, also das heißt, Pacta sunt servanda prägt natürlich erstmal die großen Projekte, die großen Linien, die wichtigen Streitpunkte in so einer Regierungszusammenarbeit. Darüber hinaus haben sie natürlich sozusagen das ganze Exekutivgeschäft, in dem es immer drauf ankommt, klar, der Minister, die Ministerin hat immer sozusagen das Heft des Handelns in der Hand und kann da sozusagen dem seinen persönlichen Stempel aufdrücken. Und da kommt es ja drauf an. Schaffe ich es, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hinzukriegen, weil ich nicht nur einen Vertrag mache, sondern sage, in allem, was schwierig ist, sehen wir auch eine Chance in bestimmten Projekten, die ohne diese Konstellation, ohne diese Koalition ja vielleicht gar nicht möglich wäre. Und wenn man das schafft, solche Projekte sozusagen auch noch vorne dran zu stellen, wo man sagt, ja, das sind unsere gemeinsamen Dinge, die wollen wir voranbringen, dann kann man auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, es wird nie reibungslos gehen, aber trotzdem, man kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hinbekommen und dann, glaube ich, kann man auch eine gute Regierungsführung schaffen. Aber nicht mit so einem Verhalten, wie es der CSU-Glyphosat-Minister gemacht hat, weil der hat nämlich gezeigt, er ist nicht absprachefähig, er hält sich nicht an Verträge, er ist nicht verlässlich, auf sein Wort kann man nicht zählen. Das werden zwar die Industrie, werden die Vertreter der Chemieindustrie heute anders bewerten, die werden sagen, ja, auf Schmidts Wort kann man sich verlassen. Ja, aber aus Sicht der Politik und aus Sicht der Zivilgesellschaft muss ich sagen, auf sein Wort kann man nicht zählen. Mhm. Und das zerstört natürlich Vertrauen. So können sie nicht gemeinsam regieren.
Jetzt sind ja die Grünen, wenn man den Umfragen glauben will, sogar ein bisschen gestärkt aus den Sondierungsgesprächen rausgekommen. Was wünscht sich denn jetzt ein Harald Ebner, der im Bundestag sitzt, wie es weitergeht? Wenn man opportunistisch wäre, könnten wir sagen, Neuwahlen würde jetzt den Grünen vielleicht ganz gut zu Gesicht stehen. Aber wie sieht's wirklich aus?
Also ich kann nur vor einem warnen, Neuwahlen nach dem Muster, bin ich gerade oben in den Umfragen oder nicht. Ja. Ein Blick nach Großbritannien zeigt, wie dumm das ist, ja, also schon einmal dumm in der eigenen Hinsicht, aber auch wie verantwortungslos es ist. Wir haben ja eine größere Verantwortung als ausschließlich die für unseren eigenen Wahlerfolg. Ja? Also Demokratie ist kein Spiel und die Menschen in dem Land haben es ja auch verdient, gut regiert zu werden. Auch die, die Mist gewählt haben. Ja? Also insoweit, so einfach kann man es sich nicht machen. Und da kann ich nur davor warnen, auf Umfragen zu gucken und dann zu sagen, jetzt wären doch Neuwahlen was Feines. Ja? Das ist der völlig falsche Weg. Und ich halte auch nichts davon zu sagen, die Leute haben sich verwählt, jetzt wird so lange gewählt, bis es passt. Wenn das am Ende als Ergebnis steht, weil es keine andere Option mehr gibt, dann mag das angehen. Aber das kann beim besten Willen nicht die erste Option sein. Und deshalb haben wir ja auch gesagt, wir bemühen uns, wir sind auch weiterhin zu Gesprächen bereit. Aber was wir nicht sehen, ist, dass eine Minderheitsregierung funktionieren könnte. Wir lassen uns da auch eines Besseren belehren, wenn jemand mit einem guten Angebot kommt. Aber das zeichnet sich an keinem der erreichbaren Horizonte gerade ab. Insoweit erwarte ich, dass es jetzt in Richtung einer großen Koalition geht, wobei auch da muss man sehen, nochmal das Beispiel Glyphosat, also mit uns wären in dem Fall jetzt die Gespräche beendet gewesen. Wir hätten nochmal weiterreden können, wenn dann die Kanzlerin ihren Minister entlassen hätte und gesagt hätte, okay, der ist jetzt aus dem Spiel, mit dem müsst ihr nicht mehr rechnen. Ja? Ob die SPD dieses Spiel jetzt mit sich machen lässt und sagt, okay, wir reden weiter, Schmidt darf weitermachen, das zeigt halt, dass sie dann bei Glyphosat keine Aktien drin hätten, ja, sondern nur drüber reden. Aber insoweit, das ist jetzt auch noch völlig offen. Ich gehe davon aus, dass eine große Koalition kommt. Wünschen kann man sie sich eigentlich auch nicht. Aber aus dem Wünschen sind wir eigentlich draußen.